Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Wer gerne ins Museum geht und da auch gerne mal ganz nah rangeht an die Bilder, der wurde vermutlich schon mal vom Sicherheitspersonal ermahnt, doch bitte Abstand zu halten. Und alle, denen das schon mal passiert ist, die dürften sich an diesem Tag verwundert folgende Frage stellen. Wie können Unbekannte über eine Stunde lang über die Berliner Museumsinsel spazieren und in den dortigen Museen ungehindert und unerkannt mindestens 70 Kunstwerke beschädigen? Genau das ist am 3. Oktober geschehen, wie Recherchen des Deutschlandfunks und der Zeit jetzt zeigen. Wir stellen und beantworten gleich alle wichtigen Fragen, die es mit Blick auf diesen Vorfall zu klären gibt. Außerdem geht es um den sogenannten Unternehmerlohn, der derzeit in der Diskussion ist und freischaffenden Künstlern durch die Corona-Krise helfen könnte. Und Sie hören, warum eine neue Henri Matisse-Ausstellung in Paris genau zur richtigen Zeit kommt. Ägyptische Statuen, griechische Götterbildnisse, Sarkophage und europäische Gemälde des 19. Jahrhunderts. Betroffen sind mindestens 70 Kunstwerke im Pergamonmuseum, im Neuen Museum und in der Alten Nationalgalerie. Sie alle wurden offenbar am Tag der deutschen Einheit mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Täter und Motiv sind bislang unbekannt und auf der Museumsinsel herrschte heute entsprechend Ratlosigkeit.
Es ist kein Muster zu erkennen, weil das ist so die erste Frage, was auch das LKA gesagt hat, gibt es ein Thema zum Beispiel? Aber nein, es ist tatsächlich nicht erkennbar. Und das ist auch für uns das Beunruhigende, weil man dann das Gefühl hat, man weiß nicht, wem man gegenübersteht. Was ist der Angriff, wie ist er zu hinterlegen?
Christina Haag, stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin. Und hier im Studio ist jetzt mein Kollege Stefan Koldehoff, der die Hintergründe dieses Vorfalls auf der Museumsinsel recherchiert hat, gemeinsam mit Kollegen von der Wochenzeitung Die Zeit. Es sind also ganz unterschiedliche Werke beschädigt worden. Sind darunter auch bekannte, wichtige Stücke aus den Sammlungen?
Ja, ich glaube, da kann man schon einige nennen, beispielsweise den Sarkophag des Propheten Amose aus der Zeit um 330 vor Christus oder den großen Vogel von Tel Halaf, eine bedeutende Steinskulptur, die eine Expedition nach Deutschland gebracht hat. Auch im Saal der Nofretete sind Spuren von dieser Flüssigkeit gefunden worden, allerdings unseren Informationen zufolge nur auf dem Boden. Die Nofretete selbst ist geschützt durch einen großen Plexiglassturz, also ihr selbst ist Gott sei Dank nichts passiert.
Wir haben es gerade gehört, die Berliner Museen sagen, es lasse sich anhand der beschädigten Kunstwerke kein Muster erkennen. Sehen Sie das auch so? War das völlige Willkür?
Also es wirkt jedenfalls so, als ob da jemand durch die Gänge und durch die Säle dieser Museen, dieser fünf Museen gegangen sei und relativ wahllos diese Flüssigkeit, die sich ja als ölartige Substanz herausgestellt hat, verspritzt hat. Manchmal auch, wenn man sich die Richtung, aus der diese Angriffe kamen, anschaut, möglicherweise in Ecken gestanden hat oder abgewartet hat, ob er oder sie unbeobachtet ist. Wenn man sich aber mal vor Augen führt, dass das Museen sind, in denen im Wesentlichen Artefakte aus vor- oder nicht-christlichen Kulturen aufbewahrt werden, dann wäre das möglicherweise wenigstens der Ansatz eines Musters. Und wenn man dann schaut, dass in der Alten Nationalgalerie im Moment eine Wechselausstellung über die Kunst des belgischen Symbolismus zu sehen ist und da auch ein Bild des Okkultismus-Anhängers Delville besprüht wurde, dann würde das natürlich auch so ein bisschen in so ein Muster, es geht um nicht-christliches Okkultes, reinpassen. Mhm. Aber das sind Vermutungen.
Vermutungen, genau. Täter und Motiv bleiben weiterhin unbekannt. Allerdings, auch das ist Teil Ihrer Recherchen, hat ein bekannter Verschwörungstheoretiker offenbar schon vor einigen Wochen das Pergamonmuseum ins Visier genommen. Was steckt dahinter?
Es geht um Attila Hildmann, den Koch, der tatsächlich auch Verschwörungsideologe ist, ja oft auftritt auf Demonstrationen und vor allen Dingen über die sozialen Medien tätig ist. Und er hat über seinen Telegram-Account zumindest Nachrichten verbreitet, in denen davon die Rede ist, im Pergamonmuseum befände sich, Zitat, der Thron des Satans. Das Museum insgesamt sei Zentrum der globalen Satanistenszene und Corona-Verbrecher. Und Ende August hat er dann sogar eine sehr konkrete Nachricht geteilt, in der es heißt, am Samstag muss das Allerheiligste dieser Satanisten abgerissen werden. Das Pergamonmuseum, der Baal-Tempel, das ist der Ursprung allen Übels hier auf der Erde. Auch das, Frau Seidel, ist nur eine Theorie. Es kann natürlich genauso gut ein verwirrter Mensch gewesen sein. Es kann genauso gut ein Angestellter gewesen sein, der irgendwie aus Verärgerung über seinen Arbeitgeber so gehandelt hat. Wenn man jetzt aber noch mit in Betracht zieht, dass dieser 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, auch der erste Tag war, an dem das Pergamonmuseum überhaupt wieder zugänglich war, weil es wegen Corona bis dahin geschlossen war, dann würde auch das, zumindest ganz vorsichtig formuliert, ohne damit eine konkrete Anschuldigung zu erheben, in ein bestimmtes Muster passen.
Nun ist der 3. Oktober über 2 Wochen her. Warum erfährt die Öffentlichkeit erst jetzt davon, dank Ihrer Recherchen, muss man sagen?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch gestellt haben, als wir durch jemanden, der da sehr genau beobachtet hat, dass es plötzlich Flecken gab und dass es vor allen Dingen auch so kleine Kärtchen gab, wie wir alle sie wahrscheinlich aus amerikanischen Krimis von Tatortsicherungsteams kennen, also so Maßstabskärtchen, mit denen Fotos sozusagen dokumentiert werden. Warum 14 Tage? Die offizielle Begründung, die heute Mittag auch noch mal das Landeskriminalamt gegeben hat, war, man wollte mal erst in Ruhe ermitteln. Es hat wohl auch eine Zeit gedauert, bis man überhaupt wusste, wie viele Stücke betroffen sind. Diese Zahl 70, die Sie genannt haben, ist bisher auch ein Näherungswert. Das kann noch nach oben gehen. Es gibt aber natürlich auch andere Vermutungen. Also wenn sowas passiert, dann muss sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die die Museumsinsel verantwortet, natürlich schon die Frage nach ihrer Sicherheitsarchitektur stellen lassen. Wenn die Täter nach 14 Tagen auch noch nicht ansatzweise ermittelt sind und es offenbar auch keine Spuren gab, wie man uns gesagt hat, dann ist eine Frage, welche Vorkehrungen sind dafür getroffen worden? Sprich, gibt es ausreichend Kameras, Sicherheitssysteme, bildgebende Verfahren in den Sälen? Das scheint nicht zu sein. Und ein dritter Aspekt ist uns immer wieder genannt worden, auf den man vielleicht gar nicht auf den ersten Anhieb kommt. Es gibt auch an die Berliner Museen, gerade im Zusammenhang mit dem Humboldt-Forum, immer wieder die Frage, wollt ihr nicht bestimmte Stücke, die ihr in der Kolonialzeit bekommen habt, wollt ihr die nicht zurückgeben an die Ursprungsländer? Und da lautet manchmal direkt, manchmal eher hinter vorgehaltener Hand ein Argument immer, naja, bei uns sind die Sachen wenigstens sicher. Auch das steht natürlich in Frage, wenn man sieht, was da über eine Stunde lang in den Berliner Museen auf der Museumsinsel möglich war.
Bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei dieser Frage nach der Sicherheit in unseren Museen, weil es ist ja eine Diskussion, die nicht ganz neu ist. Also sollten nicht spätestens seit dem spektakulären Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden vor knapp einem Jahr wirklich alle Museen sensibilisiert sein für diese Art von Gefahren?
Ja, und man kann auch an den spektakulären Diebstahl der Goldmünze aus dem Bode-Museum erinnern. Ein nicht gesichertes Fenster hat da den Einstieg geliefert. Ja, das sollten sie und ich glaube, das sind sie auch. Es hat wenige Tage, absurderweise vor dem 3. Oktober, hat eine Sicherheitstagung des Deutschen Museumsbundes stattgefunden. Da war genau das Thema. Aber man muss gleichzeitig auch sehen, Sicherheit kostet Geld. Sicherheit muss im Bewusstsein der Verantwortlichen vorhanden sein. Also dass das genauso wichtig ist wie die Frage, was können wir als nächstes ankaufen? Was wollen wir möglicherweise im nächsten Jahr ausstellen? Muss auch Sicherheit gleichberechtigtes Thema in den Museen sein? Und die Trägerinnen und Träger, ob es nun Bund, Länder oder in diesem Fall ist es der Bund. Also die Trägerinnen und Träger müssen sich entscheiden, die Museen dafür entsprechend finanziell auszustatten.
Und da ist offensichtlich noch Luft nach oben, wie man jetzt wieder gesehen hat.
Also jedenfalls liegt die Vermutung nahe, dass da nicht alles so gelaufen ist, wie es war. Ja.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die Tat verurteilt. Welche weiteren Reaktionen gab es heute im Laufe des Tages?
Es gab große Betroffenheit. Sie haben einen O-Ton ja vorhin schon gespielt, natürlich bei den Museen, die da attackiert worden sind. Es ist die Rede davon, ich habe heute auch noch mal viel rumtelefoniert, dass das tatsächlich der größte, der umfangreichste Angriff auf Museumsgut ist, den es in der Bundesrepublik je gegeben hat. 5 Häuser, mindestens 70 Stücke. Es gab aber auch verärgerte Reaktionen aus anderen Museen. Also wir haben gerade darüber gesprochen, die Öffentlichkeit ist nicht informiert worden. Die Täterinnen oder Täter sind noch draußen, können solche Anschläge wiederholen. Beim nächsten Mal ist es dann vielleicht nicht, wir wollen es nicht beschreien, nicht nur eine ölhaltige Flüssigkeit, sondern eine Säure oder noch Schlimmeres. Und Museumsdirektorinnen und Direktoren, mit denen ich heute gesprochen habe, haben die Frage gestellt, als sie von mir dadurch erfuhren, warum sind wir nicht von den Berliner Kollegen informiert worden? Unsere Häuser könnten morgen betroffen sein und das hätten wir schon gerne gewusst.
Wie also schätzen Sie die Tragweite ein, dieses Anschlags? was bedeutet er für unsere Museen, für unsere Kultur, womöglich für unsere Gesellschaft?
Ich glaube, es ist schon ein sehr, sehr weitreichendes Ereignis gewesen, ein sehr dramatischer Einschnitt in die Museen. Und die Museen müssen sich, glaube ich, klar machen, dass sie nicht mehr nur noch jenseits der Öffnungszeiten bedroht sind. Stichwort Goldmünze, Nacht- und Nebelaktionen oder grünes Gewölbe, sondern dass es auch politische Angriffe gibt. Uns haben Museumsleute auch schon erzählt von Ausstellungen, die angefeindet wurden, weil da politisch missliebige Themen ausgestellt wurden. Also die Museen müssen sich dieser neuen Gefahr bewusst werden und sie müssen sich die Frage stellen, ob sie nach innen wie nach außen auf diese neue Lage adäquat reagieren.
Stefan Koldehoff, vielen Dank. Auf der Berliner Museumsinsel wurden mindestens 70 Kunstwerke beschädigt. Täter und Motiv sind bislang unbekannt. Ein Instrument, ein Notenständer und die eigenen vier Wände zum Proben. Viel mehr brauchen Musikerinnen und Musiker oft nicht, um ihren Beruf auszuüben. Was in anderen Zeiten ein Segen sein kann, ist ihnen in der Corona-Pandemie allerdings zum Verhängnis geworden. Denn viele Musiker und auch Künstlerinnen anderer Branchen sind bei den öffentlichen Corona-Hilfen durchs Raster gefallen, weil die Gelder nur als Ersatz für Betriebsausgaben gezahlt werden. Und die haben selbstständige Künstler eben oft gar nicht oder nur in sehr geringer Höhe. Und so bleibt ihnen, wenn jetzt in der Pandemie die Aufträge ausbleiben, oft nichts anderes übrig, als Hartz IV zu beantragen. Nach 7 Monaten Pandemie ist offensichtlich auch das Bundeswirtschaftsministerium auf dieses Problem aufmerksam geworden. Dort wird jetzt ein sogenannter Unternehmerlohn diskutiert. Und was der für die Kulturszene bedeuten würde, das weiß Christiane Habermals.
Keine Frage, es wäre ein echter Fortschritt. Sollte der Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige tatsächlich kommen, würde das für viele freischaffende Künstlerinnen und Musiker eine große Erleichterung bringen. Seit Monaten gehen Aktionsbündnisse wie Alarmstufe Rot, ein Zusammenschluss der Veranstaltungsbranche, deswegen auf die Straße, sprachen sogar bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor. Doch bislang wurde aus der Koalition immer nur auf die bestehenden Überbrückungshilfen plus Grundsicherung verwiesen. Dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier angesichts der steigenden Infektionszahlen nun doch laut über einen fiktiven Unternehmerlohn für Soloselbstständige nachdenkt, macht vielen Kulturschaffenden Hoffnung. Darunter auch Sarah Crispin, klassische Sängerin und Mitgründerin eines Netzwerks für Corona-leidgeprüfte Musikerinnen und Musiker.
Also Hilfen werden durchaus auch an die Menschen gebracht, das muss man schon auch sagen. Und das ist auch sehr positiv, aber es bräuchte endlich mal eine einheitliche, bundesweite Lösung, die über 3 Monate auch mal hinausgeht.
Bislang galt, wer wegen der Corona-Pandemie nicht mehr auftreten konnte und deswegen keine Einnahmen mehr hatte, war zur Bestreitung seiner Lebenshaltungskosten auf Hartz IV angewiesen. Die bisherigen Soforthilfen des Bundes decken lediglich die Betriebskosten ab, die viele freischaffende Künstler gar nicht haben. Doch die zweite Corona-Welle ist da. In den Innenstädten droht eine Pleitewelle unter den Geschäften. Erste Theater und Konzertsäle müssen wieder schließen. Der Vorteil eines Unternehmerlohns: den Betroffenen würde zur Überbrückung der Krise ein fiktives Gehalt von 1.000 Euro gezahlt, ohne dass ihnen Auflagen gemacht werden, wofür sie das Geld benutzen. Um ihre Miete zu zahlen, um neue Noten zu kaufen oder um Akquise zu betreiben, um neue Aufträge zu generieren. Einzelne solcher Hilfen zum Lebensunterhalt für Kulturschaffende habe es zwar in einzelnen Bundesländern gegeben, sagt Crispin, aber das reichte kaum aus.
Soweit es in der Kraft der Ländermöglichkeiten stand, gab es schon auch Initiativen, aber das sind dann halt immer so Sachen, 1.000 Euro oder 2.000 Euro einmalig, zum Beispiel in Brandenburg. Das ist natürlich super, aber für diese Krise, glaube ich, dauerhaft auch nicht so die Lösung.
Das Problem ist ja eher, dass jetzt in den vergangenen Monaten ein Flickenteppich an Zuständigkeiten geschaffen worden sind, wo dann so agiert worden ist, der eine hat gesagt, wenn du da was bekommst, kriegst du es bei mir nicht und umgekehrt, und am Ende ist eben oft gar nichts angekommen. Deshalb lieber wenig Geld, aber das dann wirklich zuverlässig und unbürokratisch.
Sagt auch Andreas Lutz, Sprecher des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. Beispiel Nordrhein-Westfalen. Dort hat die Landesregierung bereits seit Juni einen Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige eingeführt, das sogenannte Überbrückungsgeld Plus. 1.000 Euro monatlich zur Bestreitung der Lebenshaltungskosten, unbürokratisch ausgezahlt, so war es angekündigt worden. Gut gemeint, doch de facto waren die Auflagen immer noch so hoch, dass die Gelder am Ende nicht ausgeschöpft wurden, klagt Noam Kur. Der Dirigent lebt in Nordrhein-Westfalen. Dass der Antrag auf Überbrückungsgeld Plus nur über einen Steuerberater eingereicht werden dürfe, bedeutet für viele Künstler eine zusätzliche Hürde.
Und nach dem Fiasko von den Soforthilfen haben sich einfach ganz viele, inklusive ich, gedacht, das Risiko ist mir zu hoch. Und im schlimmsten Fall setze ich auf noch mehr Kosten, wo ich sowieso gerade keine Einnahmen habe. Deswegen auf dem Papier, ja, auf dem Papier gibt es die Überbrückungshilfe Plus. De facto ist die sehr wenig abgerufen worden.
Vor der Beantragung der Grundsicherung beim Arbeitsamt schrecken viele Kulturschaffende zurück. Aus psychologischen Gründen und wegen des immer noch großen bürokratischen Aufwands. Berichtet wird von Hartz-IV-Anträgen von 100 Seiten oder mehr. Dass sie anders behandelt werden als die Angestellten, die aus Steuergeldern Kurzarbeitergeld erhalten, und die Kultureinrichtungen schon wieder die ersten seien, die geschlossen werden, weil anderswo zu viele Partys gefeiert wurden, ist für viele bis dahin erfolgreiche und gefeierte Künstler kränkend. Dabei habe die Kulturbranche alles getan, um die Hygieneauflagen umzusetzen, sagt Noam Kur.
Keine einzige Rückverfolgung von einer Corona-Infektion im Theater, im Konzerthaus, im Opernhaus. Die Hygienekonzepte funktionieren. Und dann zu sagen, wir haben woanders Probleme, deswegen müsst ihr wieder zumachen, dieselben, die bis jetzt gelitten haben, ist eine bodenlose Frechheit. Und dann sich hinzustellen, zu sagen, wir müssen die Schulen offen halten und wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten, es ist die Kunst- und Kreativwirtschaft.
Ob der Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige vom Bund am Ende kommt, ist noch ungewiss. In der Koalition wird das Modell jetzt zumindest diskutiert. Für viele Menschen aus der Kulturszene wäre er ein Segen.
Sagt Christiane Habermals über den Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige, der jetzt auch auf Bundesebene im Gespräch ist. Das Werk von Henri Matisse passt unmöglich zwischen zwei Buchdeckel. Viel zu umfangreich, viel zu bedeutend ist das, was der französische Maler, Grafiker und Bildhauer in seinem Leben geschaffen hat. Gemeinsam mit anderen Künstlern seiner Zeit entwickelte Matisse Anfang des 20. Jahrhunderts eine völlig neue Art der Malerei. Wild und bunt und emotional und ganz weit weg von allen Regeln, die in früheren Jahrhunderten an Kunstakademien gelehrt worden waren. Der Schriftsteller und Surrealist Louis Aragon, er hat das Unmögliche trotzdem gewagt. Er hat versucht, das Phänomen Matisse in Worte zu fassen und seinem Freund einen Roman gewidmet. 30 Jahre lang war Aragon mit diesem Buchprojekt beschäftigt. 2 Bände und viele 100 Seiten waren das Ergebnis. Und dieser Roman, der inspirierte jetzt die Kuratorinnen und Kuratoren des Pariser Centre Pompidou zu einer großen Matisse-Retrospektive. Katrin Hondel hat die Ausstellung für uns gesehen und gelesen.
Die Tür öffnet sich zur Vergangenheit. Mit diesem Satz beginnt Matisse Roman, das Buch des französischen Schriftstellers Louis Aragon über den Künstler Henri Matisse. Comme un roman, also wie ein Roman, ist nun der von Aragon inspirierte Titel der Ausstellung im Centre Pompidou. Und auch sie beginnt mit einem Blick in die Vergangenheit, nämlich mit einem Bild von Cézanne, das Matisse 1899 kaufte und das ihn jahrzehntelang begleitete. Trois baigneuses, 3 badende Frauen im Grünen, eine dichte, kleinformatige Bildkomposition, die Matisse sehr bewunderte, erzählt Ausstellungskuratorin Aurélie Verdier.
C'est un tableau extrêmement important.
Dieses Bild war sehr wichtig für Matisse. Es begleitete ihn und war ihm Antrieb, wenn er an sich zweifelte. 1925 sagte er einmal, wenn Cézanne recht hat, habe ich auch recht. Und ich weiß, dass Cézanne nicht irrte. Bilder, so sagt Aurélie Verdier, verstand Matisse wie der späte Cézanne als Mini-Architekturen mit den Mitteln der Malerei. 230 Werke sind nun im Centre Pompidou zu sehen, von den künstlerischen Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts bis zu seinem Tod 1954. Allein in der eigenen Sammlung konnte die Kuratorin aus dem Vollen schöpfen. 150 Matisse-Werke besitzt das Centre Pompidou, darunter nicht nur fauvistische Meisterwerke wie La Gitane, ein Frauenakt als Farben- und Lichtexplosion, oder das berühmte grafisch stilisierte Frauenporträt vor rotem Hintergrund La Blouse Roumaine aus dem Jahr 1940, sondern auch viele Zeichnungen und Arbeiten auf Papier, die nur selten zu sehen sind. Eine absolute Sonderstellung in dieser Ausstellung aber hat ein Werk aus dem Jahr 1911, Intérieur aux Aubergines. Ein radikal dekoratives Gemälde in dunklen Blau-, Grün- und Brauntönen, das als einziges Bild einen Ausstellungsraum ganz für sich allein bekommen hat.
Sa peinture la plus, précisément la plus audacieuse, la plus moderne.
Es sei das kühnste und modernste Gemälde von Matisse, sagt Aurélie Verdier.
L'audace, c'est déjà le fait de rompre avec.
Die Kühnheit zeigt sich schon daran, dass Matisse auf jeglichen illusionistischen Raum verzichtet, auf die Idee eines echten Raumes. Es handelt sich zwar um ein Interieur, eine intime Szene im Atelier von Matisse in Collioure, aber die Komposition löst sämtliche Hierarchien auf. Es gibt keine Perspektive mehr. Stattdessen hat Matisse ein blaues Blumenmotiv, Clematis, über das ganze Bild gestreut.
Ce sont des clématites qui parsèment de manière continue tout le tableau.
Das Zentrum ist überall, schrieb über dieses erstaunliche Bild der Dichter Dominique Fourcade. Die übliche westliche Art zu lesen werde damit vollkommen durcheinandergebracht. Das Zitat ist an der Museumswand zu lesen, neben vielen weiteren Zitaten verschiedener Autoren, Dichter und Kunstkritiker. Und so ist diese Matisse-Retrospektive im Centre Pompidou tatsächlich ein bisschen wie ein Roman. Vor allem aber sind die Bilder von Matisse, die zur Landschaft geöffneten Fenster, die Odalisken, die befreiten Formen und Farben der späten Scherenschnitte, in diesen düsteren Zeiten ein großes Glück. Das war eine der großen Ideen, wenn nicht die große Idee von Matisse. Das Resultat der künstlerischen Arbeiten muss Glück bereiten und übermitteln, sagt die Kuratorin. Der Dichter Louis Aragon beschrieb es so. Der Optimismus von Matisse ist ein Geschenk, das er unserer kranken Welt macht. Die wunderbare Ausstellung im Centre Pompidou kommt also genau zur richtigen Zeit.
Meint Katrin Hondel nach der Lektüre von über 200 Kunstwerken von Henri Matisse. Wie ein Roman heißt die neue Matisse-Ausstellung im Pariser Centre Pompidou. Positive Corona-Tests in München sorgen zurzeit nicht nur im Fußball für Schlagzeilen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, nach mehreren Corona-Fällen hat sich jetzt das gesamte 70-köpfige Ensemble des Bayerischen Staatsballetts in München in Quarantäne begeben. Der Trainings- und Probenbetrieb wurde ausgesetzt und auch die Aufführungen von Schwanensee Ende Oktober müssen alle ausfallen. Die Betroffenen haben bisher keine oder nur leichte Symptome. Bei den regelmäßigen Testungen war erst ein Tänzer positiv getestet worden, dann kamen 5 weitere dazu. Unklar ist, ob die geplante Premiere des Dreiteilers Paradigma am 3. November wieder stattfinden kann. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein 30-Millionen-Euro-Programm für Privattheater angekündigt. Das Programm soll Teil des Hilfspakets Neustart Kultur sein und sieht eine Förderung von bis zu 80% der Ausgaben für das künstlerische Personal in der Spielzeit 2020/21 vor. Maximal 140.000 Euro kann ein Theater danach erhalten. In Kultur heute geht es morgen um die Arbeit der freien Theaterszene unter Corona-Bedingungen. Armenische und aserbaidschanische Musikerinnen und Musiker stehen in seinen Projekten gemeinsam auf der Bühne. Jetzt hat der Musiker und Komponist Mark Sinan zahlreiche Prominente gewonnen für einen offenen Brief, der die Bundesregierung auffordert, sich stärker in den Armenien-Konflikt einzuschalten. Denn Deutschland sei sowohl in Armenien als auch in Aserbaidschan anerkannt, so Sinan. Von der derzeitigen Lage im Konflikt will sich der Musiker nicht entmutigen lassen.
Wir planen gerade, ob wir es nicht schaffen, im Januar oder Februar eben ein tatsächlich aserbaidschanisch-armenisches Konzert in Berlin durchzuführen. Und wenn es irgendwie möglich ist, da auch ein Diskursformat zu haben, wo man sozusagen sich mal ein bisschen austauscht, nicht nur unter Künstlern, sondern auch unter NGOs, wie man denn eigentlich da in Zukunft weiter aktiv werden könnte. Und ich glaube sozusagen, die Aufgabe von uns Kulturschaffenden ist eigentlich eine, die ein bisschen weitergeht, als so also ein ganz konkretes Problem zu lösen. Das können wir nicht. Also auch Daniel Barenboim kann nicht den palästinensisch-israelischen Konflikt lösen. Aber das, was wir tun können, ist immer wieder zu zeigen, was eigentlich modernen Humanismus ausmachen müsste.
Der Musiker Mark Sinan war das über die mögliche Rolle der Kultur im Armenien-Konflikt. Horst Beseler, ein in der DDR bekannter Kinder- und Jugendbuchautor, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein bekanntestes Werk Käuzchen Kuhle von 1965 gehörte in der DDR zur Schullektüre. In diesem Jugendbuch geht es um einen Jungen, dessen Großvater von einem SS-Offizier gezwungen wird, eine Kiste Raubkunst in einem See zu versenken. Anschließend soll er umgebracht werden, doch er kann fliehen und die Kiste später in der sogenannten Käuzchenkuhle verstecken. Altkanzler Gerhard Schröder will ja bekanntlich der Marktkirche in Hannover ein Buntglasfenster von Markus Lüpertz schenken. Über das Werk ist ein Rechtsstreit entbrannt. Und um sich ein Bild zu machen, ist die Zivilkammer des Landgerichts Hannover heute vor Ort gewesen, um einen Eindruck von der künstlerischen Gestaltung der Kirche zu gewinnen.
Die Kulturnachrichten mit Doris Schäfer-Noske, danke. Und das war Kultur heute. Hier geht's weiter mit den Nachrichten und dann mit den Informationen am Abend. Der Bundesgesundheitsminister wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Ausführliches dazu dann gleich ab 6:10. Ich bin Anne Seidel, sag danke und tschüss.